Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2024. Heute diskutieren Oliver Brügmann, Managing Director bei Ocean Ventures, Nils Stamm, Chief Marketing und Sales Officer bei Allianz Direkt, Burkhard Müller, Chief Digital Officer bei Mutabor und Thomas Caetano, Managing Partner bei VML, darüber, wie generative KI die Effizienz in verschiedenen Branchen steigert und welche Schritte getan werden müssen, um Ihre Mitarbeiter auf diese Transformation vorzubereiten. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich freue mich auf den Tag oder auf die Stunde mit euch zusammen und würde sagen, wir starten direkt mit dem Thema. Nochmal ganz herzliches Hallo in die Runde und herzliches Willkommen zum digitalen Roundtable zum Thema State of AI, wie Gen-AI-Modelle konkret eingesetzt werden. Mein Name ist Oliver Brügmann und ich freue mich sehr, euch sowie das hochkarätige Expertengremium aus Agenturwelt, Versicherungsbranche und auch der Automobilindustrie im weitesten Sinne begrüßen zu dürfen und mit euch über das Thema künstliche Intelligenz zu sprechen. Ich würde sagen, es ist ja das Thema des letzten Jahres gewesen und insbesondere generative KI-Modelle haben sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt und bieten mittlerweile zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, die weit über reine Automatisierung hinausgehen. Und erst gestern hat Apple angekündigt, viele Neuerungen angekündigt durch Apple Intelligence und die Partnerschaft mit OpenAI. Und ich muss sagen, in vielen privaten, wie aber auch beruflichen Bereichen lässt sich aus meiner Sicht die Technologie oder die Technologien nicht mehr wegdenken. Und dennoch höre ich immer wieder von Leuten, die sagen, es wird immer nur darüber geredet, es passiert noch gar nicht so viel. Und das würde ich gerne aufklären. Wenn ich meinem LinkedIn-Feed urteilen oder nachurteilen, in dem sich wahrscheinlich inzwischen jeder Zweite als AI-Experte positioniert, wird tatsächlich super viel darüber geredet. Und ich freue mich in der Runde heute, das Ganze ein bisschen zu beleuchten und darüber zu sprechen, was wirklich passiert, wie die Technologien in der Praxis und speziell auch im Marketing genutzt werden und zu beleuchten, welche Potenziale und welche Möglichkeiten für die gesamte Wertschöpfungskette daraus entstehen und welchen Ausblick das für Unternehmen, für Agenturen, aber auch für uns als Konsumenten sich bringt. Ich freue mich daher sehr über den Austausch und begrüße ganz herzlich Burkhard Müller, Chief Technology Officer bei Mutabor, der in den letzten Jahren die Transformation der Designagentur maßgeblich mitgeprägt hat und vor allem in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit und Lorbeeren für das ganze Thema Mutabor AI ernten durfte. Herzlich willkommen, Burkhard.
Danke für die Einladung.
Zweiter im Bunde, Nils Stamm, Chief Marketing und Sales Officer bei Allianz Direkt, der die gesamte Customer Journey seiner Kunden eigentlich verantwortet. Und seit der Gründung im Jahr 2018 hat die Allianz Direkt sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der Versicherung neu zu gestalten und kundenorientierteste und effizienteste Versicherer auf dem Markt zu werden. Herzlich willkommen, Nils. Freut mich, dass du mit dabei bist.
Hi, servus zusammen. Grüßt euch.
Dritter im Bunde, Thomas Caetano, ein Werber, der aus meiner Sicht die Automobilindustrie wahrscheinlich kennt wie kaum ein anderer. Er arbeitete mit und für Toyota, Nissan, Opel, hat die Repositionierung von Volvo maßgeblich mit beeinflusst und ist inzwischen bei VML als Managing Partner und Business Lead für Ford in der Dachregion verantwortlich. Auch an dich. Hallo, Thomas. Schön, dass du dabei bist.
Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite.
Wunderbar. Burkhard, lass uns doch direkt einsteigen. Ich habe schon warme Worte für dich gefunden. Ihr habt jetzt kürzlich für Mutabor AI beim ADC viermal Gold, viermal Silber, einmal Bronze gewonnen. Ein wahnsinniger Erfolg innerhalb der Kreativszene, Agenturszene, aber auch für eure Kunden ein bahnbrechendes Tool. Erzähl uns und vor allem doch allen, die noch nichts davon gehört haben, was ist Mutabor AI, wie funktioniert es und was sind die Anwendungsbeispiele, die sich daraus ergeben?
Also die Idee hatten wir vor knapp einem Jahr, einfach weil Mutabor kommt aus dem ganzen Bereich Markenentwicklung, Branding und ich glaube, ihr kennt das so. Es gibt immer diese schönen Brand-Guidelines, die mit viel Mühe ausgearbeitet werden, wo genau durchspezifiziert wird, wie ist die Marke anzuwenden und was sind die Regeln. Die Realität ist meistens, dass die einfach niemand liest und auch gerade, dass die vor allem für Experten geschrieben sind, die ganz bestimmt nicht studiert haben, um genau das dann so nachzuklicken. Und das andere ist, dass Marken gar nicht für all ihre Touchpoints immer diese Regeln befolgen können. Also wir haben uns jetzt bei unserem Tool auf Bildwelten konzentriert, weil das so das Einfachste für den Start tatsächlich war. Und die Erfahrung, die wir schon vor KI gemacht haben, ist für 20% der Touchpoints der Anwendung haben Brands die Zeit und das Budget, um da zum Beispiel das Key-Visual zu shooten und dann für die Touchpoints dann mit Artists oder ihrer Agentur zu hiren. Aber es gibt dann noch diese 80% an Touchpoints, wie keine Ahnung, die Newsletter oder so den Website-Content und, wo ganz viel recycelt wird. Und jetzt über die Jahre, ich komme eigentlich aus dem Digitalen, bin irgendwann zu Taubau gekommen und mir ist aufgefallen, dass in all diesen Branding-Briefings, wenn sie professionell sind, steht meistens drin, entwickeln wir eine tolle Bildwelt, die unique ist, aber guckt, dass man sie mit Stock kombinieren kann. Deswegen sieht auch am Ende alles immer gleich aus, weil es ist immer so ein krasser Kompromiss. Und das fand ich spannend. Also ich habe mit dem Team, wir haben sehr früh angefangen, mit KI auch neben Midjourney so Sachen wie Stable Diffusion und allem, was so Open Source ist, zu experimentieren. Und wir haben dann die Fragen gestellt, können wir die KI so trainieren, dass sie nur noch einen bestimmten Bildstil kann und dass ich als Anwenderin, dass ich gar nicht mehr da ausbrechen kann. Und das war im Grunde die Produktidee, weil wir gesagt haben, wir können nicht als Agentur für 100% aller Touchpoints immer alles machen. Die KI, wenn du aber Tools wie Midjourney nimmst oder so, damit kannst du theoretisch alle, du kannst aber auch alle Fehler machen. Das heißt, wie kriegt man Guidance in das Ganze rein? Und unser Produkt funktioniert so, die Zielgruppe sind Non-Professionals, also Leute, die jetzt nicht Design studiert haben, und dass du ganz stumpf prompten kannst, also du kannst die einfachste Beschreibung, so wie du Stockbilder eingehen würdest, so ein Mann vor einem Whiteboard, eine Frau, die in ein Auto steigt, so naive Prompts schreiben, kriegst du ja beim Stil deiner Marke. Das ist im Grunde das Tool, was wir entwickelt haben. Und das löst genau die Alltagsprobleme von großen Marken, die ihnen, was ihnen erstmal hilft, erstmal Content zu bekommen, Bild-Content zu bekommen, on demand. Und dass du eben nicht mehr die lange Zeit brauchst oder auf Stock zurückgreifen musst. Und ja, damit haben wir scheinbar Nerv getroffen, weil das, also Utabo ist eigentlich so eine schöne kleine deutsche Designagentur, aber damit haben wir tatsächlich global sehr viel Aufmerksamkeit erregen können und viele Kunden gewinnen können.
Das freut mich total zu hören. Erzähl doch vielleicht mal ein bisschen, was sind konkrete Anwendungsfälle, für welche Industrien kommt das besonders zum Tragen? Wie nutzen Kunden das Tool aktuell schon?
Ich kann ja mal direkt die Brücke von Nils bauen. Einer unserer ersten Kunden kam tatsächlich aus der Versicherungsbranche. Und zwar haben die Herausforderung, dass sie jetzt nicht das eine Testimonial haben, sondern im Grunde ist so daily life, jede Person, jede Hautfarbe, jedes Alter. Du wirst in keiner Welt in der Lage sein, für all das eigene Shootings zu machen in einem consistenten Look. Könnte man überhaupt nicht bezahlen. Und für die haben wir im Grunde einen Fotostil entwickelt, der ihrer Marke entspricht. Und dann wollten sie es aber verständlicherweise nicht einfach dem ganzen Unternehmen geben, dass jeder jetzt Bilder prompten kann, wie er sie möchte, sondern sie haben eine interne Grafikabteilung, die nutzen das Tool und wenn jetzt jemand Bedarf hat an Content, dann fragen sie diese interne Abteilung an und entweder haben sie schon Bilder aus ihrem Pool von Shootings oder sie können sie jetzt on demand generieren. Das ist so ein erster Use Case, der sich jetzt auch bei immer mehr großen Unternehmen, die schon so ein bisschen die Hand drauf haben, abzeichnet, aber dass du im Grunde so eine Kuration hast, ein Team, was selber in der Lage ist, Content sehr schnell zu generieren, aber dann auch einmal zu kuratieren und es dann den ganzen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Ansonsten ist Regionalisierung von globalen Marken ein Riesenthema. Auch da arbeiten wir mit ein paar großen, auf deutschen Konzernen zusammen, die aber auf der ganzen Welt arbeiten. Also ein anderer früher Kunde war so ein Waschmittel, das immer mit einer weißen Frau mit weißen Zähnen und blonden Haaren beworben wurde. Das passt natürlich jetzt nicht in jeden Markt. Und gerade so Produkte, mit denen will man sich ja halt identifizieren. Und da haben wir eben auch gemerkt, dass wir diesen Stil, wie dann zum Beispiel so Doing the Laundry-Szenen sind, dass man den einmal trainieren kann, aber dass dann die KI in der Lage ist, das Ganze jetzt mit indischen Personen, mit polnischen Personen, mit britischen Personen, jung und alt, dass du all das dann auf einmal generieren kannst, was auch wieder ein großes Alltagsproblem löst, dass nämlich die Märkte, die oft, gerade wenn es nischige Märkte sind, sich gar keine diese Plattform der Agentur leisten können, dass sie da nicht selber kreativ werden müssen, sondern dass die so ein Tool nutzen können, um dann in der globalen Guideline, was die Marke vorgegeben hat, dann ihren originären Content erstellen können. Ich könnte jetzt hunderte mehr Beispiele nennen, aber das sind so zwei, wo ich gemerkt habe, das sind wirklich so Dinge, wo sehr viele Brands connecten können. Und dann gibt es natürlich ganz viele individuelle Sachen, je nach Marke.
Ja, finde ich super, super spannend. Und das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wird das quasi einmal mit einem Kampagnen-Shooting oder mit einer Kampagnen-Idee gefüttert und das repliziert. Verwässert das dann mit der Zeit? Also wenn ich jetzt 5 unterschiedliche Kampagnen zu unterschiedlichen Themen entwickelt habe, habe ich dann beim 6. Mal irgendwie eine Mischung daraus? Oder wie kann ich sicherstellen, dass ich auch meine Visualität als Marke immer wieder weiterentwickeln kann?
Gute Frage. Im Grunde trainierst du für jeden Look ein eigenes Modell, das man schon genau auswählt. Okay, das ist jetzt, keine Ahnung, mein Schwarz-Weiß-Modell oder meine Kampagne ist jetzt in so einem Analog-Schwarz-Weiß-Look, dann würdest du dafür ein explizites Modell trainieren. Und wenn du dann einen weiteren, also wenn du jetzt zum Beispiel noch einen Illustrationsstil hast oder eine neue Kampagne mit einem ganz neuen Look, dann würdest du dafür ein neues Modell trainieren. Und also im Grunde funktioniert das so, wir haben für uns die Regel aufgestellt, dass wir das Training zusammen mit Artists machen, eigentlich so, wie man auch bisher schon immer zusammengearbeitet hat mit Fotografen, mit Fashion Models, mit Illustratoren, 3D-Artists. Das mit denen gemeinsam entwickeln wir einen einzigartigen Stil, der zur Marke passt, wo man die volle Kontrolle hat. Das trainieren wir in die KI, damit du das dann für 100% aller Touchpoints skalieren kannst. Und so haben wir auch einen guten Weg gefunden, dass wir die Artists nicht aus dem Geschäft rausnehmen, sondern dass wir ganz eng zusammenarbeiten und dass die Marken aber auch dann vor allem für ihre Key-Visuals nach wie vor die volle Kontrolle haben. Also eigentlich das, was so dein eines Bild ist, wo alles 100% passen muss, das machen wir im Grunde so wie früher. Aber wir arbeiten mit den Artists so zusammen und machen natürlich auch die Verträge und die Deals so, dass wir sagen, wir dürfen das danach dann wie in ein System reintrainieren, dass alles, was dann, was man jetzt noch nicht wusste, dass man es braucht, nachträglich in den gleichen Stil generiert werden kann. Und das ehrlicherweise sehe ich darin auch die Zukunft, wie man jetzt zumindest die nächsten Jahre halt sehr sinnvoll einsetzen kann, dass du weiterhin als Brand, sprechen wir jetzt über die großen Brands, die solche Budgets in die Hand nehmen, dass man eben etwas, wo man die volle Kontrolle hat, entwickelt, aber diese Technologie nutzt, um dann über alle Touchpoints konsistent zu sein. Konsistenter, als man jemals vorher sein konnte.
Wenn ich darf, weil ich würde ganz gerne rein, finde ich mega spannend, was Burkhard mit seinem Team macht, weil das reflektiert auch so ein bisschen die Vision, wo wir hingehen wollen und wofür wir das nutzen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in letzter Zeit sehr oft so Angst geschürt wird um die künstliche Intelligenz. Der eine spricht davon, wir hauen die Artists raus, der andere spricht davon, es ist viel zu komplex und zu kompliziert. Und was an dem Beispiel von Burkhard super rüberkommt, ist, welche Vielfalt in dem Einsatz der künstlichen Intelligenz liegt und wie im Gen-AI auch zukunftsweisend eingesetzt werden kann, obwohl man die bisherigen Partnern gut mit einbinden kann. Und gerade mit den Artists sich vorher schon mal Gedanken machen, was ist denn der Look? Wie ist denn das Feel? Was soll rüberkommen? Weil das kann die KI nicht. Die KI kann nicht für uns in diese emotionale Welt abtauchen. Die ist darauf hingewiesen, dass wir sie trainieren, dass der Prompt so ist und dann spuckt die was aus. Ne? Und dann ist das, es passt mal und manchmal passt es auch nicht. Also wenn ich jetzt für die Automotive-Welt sprechen darf, da haben wir die Herausforderung, dass wir ja bisher eigentlich immer nur zwei Fenster hatten, wo wir zum Beispiel TVC-Commercials herstellen, ne? Wo wir sagen, im Frühjahr und im Herbst und dann reisen wir alle nach, keine Ahnung, Kapstadt oder nach Südamerika, weil wir die Sonne nutzen müssen und bla bla bla. Heute sind wir da ein bisschen zeitlich und vor allem örtlich unabhängiger. Das gibt uns ein Riesenzeitfenster. Also wir haben jetzt nicht nur zwei Slots im Jahr, wo wir TVCs drehen können, sondern wir können im Prinzip entscheiden, wann wir es brauchen und können es dann einsetzen und haben nicht mehr so lange Lead Times. Und das hilft uns und wir binden trotzdem bisherige Regisseure oder Fotografen eben ein und sagen, ey, pass auf, wir wollen mit euch gemeinsam in diese Richtung gehen. Wir brauchen aber ein Background oder wie auch immer, der eben anders ist. Ne? Und Die Herausforderung, die wir haben, ist dann, wie kriegen wir zum Beispiel das Produkt so hin, wie es auch tatsächlich ist. Das kann die KI zum Beispiel noch nicht. Die kann mir nicht sagen, wenn ich jetzt sage, mach mir ein TVC mit dem Ford Bronco, dann sieht der Ford Bronco vielleicht so aus, wie die KI denkt, dass ein Bronco aussieht. Aber das wird nicht der gleiche Bronco sein, den der Konsument dann hinterher beim Handel findet. Und das sind so Dinge, da lernen wir noch, aber und arbeiten dran, wie wir das eben bestmöglich umsetzen können. Aber es ist eine Riesenchance und das alleine schon ist Grund genug, damit eben zu arbeiten und zu spielen.
Da sprichst du auch total Wichtiges an. Also materielle Güter sind echt noch schwierig, wenn sie sehr präzise sein müssen. Wir sagen im Moment unseren Kunden, wenn sie ein immaterielles Gut sind, wie zum Beispiel eine Versicherung, dann kannst du sehr, sehr gut heute schon KI produktiv einsetzen. Also immer dann, wenn du eher sehr lifestyle Welten hast, du deinen Bereich Illustration bist, wo es reicht, dass es so ähnlich aussieht, wo du eine Idee davon bekommst, da sind wir heute schon extrem weit. Für alles, wo du sehr präzise Maschinen darstellst, sehr präzise Produkte darstellst, sehr präzise Prozesse darstellst, da ist es noch sehr im Ungefähren. Also wir haben ganz viele Projekte, wo es eben genau diese Situation gibt, wo wir dann schauen, okay, vielleicht sind das die Sachen, die wir dann produzieren, traditionell, aber alles, was dann so die Welt drumherum ist, dass man sagt, okay, aber in demselben Stil gibt es dann ja auch ganz viele Lifestyle-Motive, dass man dafür dann wiederum KI nutzen kann, um das zu skalieren. Das ist dann wahrscheinlich auch eine Frage der Zeit.
Ja, super, super spannend. Ich würde gleich die Brücke zu dir jetzt einmal bauen, nämlich interessiert vorher aber noch nächstens, glaube ich, sogar drei Sachen. Auf der einen Seite war mein erster Gedanke, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, Burkhard, ihr seid Designagentur, jetzt habt ihr eine Technologie gebaut, in der im weitesten Sinne Design in Form von Bildwelten erstellt werden. Konterkariert ihr damit euer eigenes Geschäftsmodell? Das wäre so ein Aspekt. Was ist denn das Feedback von euren Kunden auf das, was ihr macht? Und welche Möglichkeiten daraus siehst du eigentlich für sowohl Utabor, aber auch eure Kunden in der Zukunft weitere Erlebnisse, weitere Wertschöpfung aus KI zu ziehen?
Ich versuche da kurz drauf zu antworten. Darunter liegt ja die Frage, was hat eigentlich Wert in unserer Arbeit? Und das, was tatsächlich den Wert hat, ist die Expertise zu verstehen, also eine Marke begehrlich zu machen und zu verstehen, wofür eine Marke steht. Und das ist das, was uns auch von einer reinen Technologie-Company unterscheidet. Das, was wir gebaut haben, könnte wahrscheinlich jedes technikerfahrene Team umsetzen. Das, was bei uns eben dazukommt, sind sehr brand-erfahrene Menschen, die diese Technik bedienen. Das unterscheidet uns auch zum Beispiel von Adobe, die auch immer mehr in die Richtung gehen, diese customized AI-Lösung zu machen. Aber die redest du meistens mit dem Sales-Team und nicht eben mit den Brand-Leuten. Da haben wir einfach im Moment einen Vorteil und Vorsprung, dass einfach viel bessere Ergebnisse daraus kommen. Und zu dem Geschäftsmodell, ich hatte ja diese 80-20-Regel eben aufgemacht, wir wurden auch bisher quasi für die Guideline bezahlt und dann vielleicht ein paar Haupt-Touchpoints. Diese ganzen anderen Touchpoints, da waren wir immer raus. Und wir machen jetzt nach wie vor die Guideline und die Haupt-Touchpoints und haben ein Produkt hinten raus, was die Unternehmen befähigt. Also ehrlicherweise hat sich dadurch unser Wirkungsbereich vergrößert, aber auch die Qualität gegenüber alle Touchpoints hinweg vergrößert. Insofern ist es nicht so schlecht für unser Geschäft.
Das freut mich zu hören. Ich habe eigentlich angekündigt, dass wir zunächst weiter springen. Wir haben aber eine Frage aus dem Publikum bekommen, die ich gerne aufgreifen möchte, nämlich die Frage auch an dich, Burkhard. Nutzt ihr das Tool auch, um on the fly Visual Optimierung durchzuführen?
Nein. Also die Zielgruppe von dem ganz konkreten Produkt ist, dass das nicht professionelle Designer nutzen, sondern wirklich die Menschen, die sonst mal eben nach dem Stockbild gucken würden. Also das können so Online-Redakteure sein, das Grafikteam im Unternehmen. Insofern, wenn du jetzt Visual on the Fly Visual-Optimierung machen willst, dann hättest du wahrscheinlich wieder Designer, die natürlich KI-Tools wie Crea, Midjourney, you name it, diese ganzen einsetzen. Das machen wir natürlich auch als Unternehmen. Das ist jetzt aber nicht dieses Utabor AI-Produkt explizit.
Ja. Okay. Vielen Dank. Nils, ihr habt euch zum Ziel gesetzt, die kundenorientierteste und effizienteste Versicherung auf dem Markt zu werden. Welche Rolle spielt Technologie und insbesondere der Einsatz von generativen KI-Modellen, um das zu erreichen?
Ja, ist natürlich ist ein hohes Ziel, aber durchaus realistisch. Vielleicht erstmal, warum haben wir das gemacht? Wir haben uns den Markt angeguckt, in dem wir aktiv sind. Wir sind in 5 Ländern in Europa aktiv als Allianz direkt. Das ist ein Ergebnis eigentlich aus einer strategischen Betrachtungsweise der Märkte angeht. Wir können als Allianz direkt hier in Deutschland mit Sitz in München, und ihr wisst es auch, hier sind Gehälter und Mieten ein bisschen teurer als vielleicht in anderen kleineren Städten in Deutschland. War ich ziemlich schnell klar, dass unsere Strategie nur über Skalierung funktioniert. Und Skalierung nicht in Deutschland, sondern europäisch, weil wir mit den Wettbewerbern in Deutschland, in Coburg oder in Saarbrücken einfach nicht mithalten können. Da ist die Idee geboren, dass wir die erste Direktversicherung sind mit einer zentralen Versicherungsplattform. Background ist, alle Versicherungen leisten sich in jedem Land ihren eigenen Hackstack sozusagen und produzieren dort ihr Produkt. Und genau das haben wir sozusagen, dieses Pattern haben wir durchbrochen, gesagt, wir produzieren ein Produkt auf einer zentralen Plattform für alle europäischen Länder, für unsere Produktsparte. Das war schon der erste große technologische Schritt, den man auch bewältigt hat, war ein hartes Stück Arbeit, den man tatsächlich bewältigt hat. Das heißt, wir haben heute eine Versicherungsplattform, die in 5 Ländern ihre Produkte in den Markt unter einer Marke, das haben wir auch konsolidiert dann unter alles unter Allianz Direkt, waren an den verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Marken, haben ein Rebranding gemacht zu einer Marke und haben dadurch den zweiten Hebel der Skalierung hinbekommen. Also Plattform, Produkt, komplett skalierbar gemacht. Nächster Schritt war, die Marke skalierbar zu machen. Und jetzt kommt das, was Burkhard und Thomas gerade schon gesagt hat, europaweit unsere Marketingaktivitäten skalierbar, also effizient skalierbar zu machen. Und da spielt eine KI natürlich jetzt exorbitant große Rolle. Auf der einen Seite, was wir jetzt gerade schon gesprochen haben, das ganze Thema Asset Production ist ein super Anwendungsfall. Für die nächsten Monate hätte ich sogar ja gesagt, jedenfalls für die Firmen, die technologisch affiner sind, glaube ich, das ist eher ein Monatsapproach als Jahresapproach, weil, wie Burkhard gesagt hat, mit einem guten IT-Team kriegt man das auch relativ schnell hin. Das ist auch zum Beispiel unsere Ambition, dass wir in einem Jahr sowas selber komplett betreiben können. Da sind wir gerade dran, haben ein Team schon dran gesetzt, dass wir eine Asset Production komplett sozusagen in-housing können, weil wir die Güte haben, im Gegensatz zu Thomas, dass wir eben Lifestyle-Produkt eher in dem Bereich sind und tatsächlich alles selber produzieren können. Wir haben es schon angefangen und benutzen schon interne Kommunikation, bereits schon KI entwickelte Assets, die alle in Deutschland, meine Kollegen, die benutzen auch schon für Excel, für die Vermarktung, also KI-veredelte Assets. Die sind schon ein Stück weiter. Wir üben da gerade noch. Das heißt, diese ganze Thema Asset Production ist für uns ein Skalierungseffekt, also ein Effizienzhebel. Aber da hört es ja gar nicht auf. Du hast gerade gesagt, ich bin für die gesamte Wertschöpfungskette des Marketings, von Brand, von Acquisition, Customer Relationship Management und Data Analytics. Und damit habe ich natürlich genau die Layer, die ich mit KI maximal jetzt optimieren kann und hoch und sagen wir, so effizient gestalten kann, dass sie auch skalierbar werden, ohne zusätzlich großes Personal, abgesehen von Entwicklern, sozusagen hochzubringen. Na, ich habe ein gutes Marketing-Team. Die kriegen jetzt aktuell auch über Agenturen Tools zur Verfügung gestellt. Zukünftig werden wir viele der Tools selber hier im Haus haben und können dadurch tatsächlich dann global, also nicht nur europaweit, sondern global unseren Marketing-Stack betreiben. Von Trend-Scouting, dass wir die ganzen Daten aus dem Internet sozusagen ziehen und sehr früh Early Trends zu generieren, keine Ahnung, was gerade im Fernsehen läuft, auf bestimmte Trends aber sehr kurzfristig aufspringen zu können, um sie dann eben die Marketing-Kommunikation mit aufzunehmen, dann die Kommunikation selber, also von Performance und Brand-Marketing, sozusagen alle, das gesamte Attributionsmodell weiter optimieren zu lassen und dann hinten im nächsten Schritt das ganze Customer Relationship Management, wo wir heute schon mit Salesforce, mit Einstein etc. schon externe Tools ganz gut im Einsatz haben, bis hin dann zu der Sample-One-Personalisierung zu kommen. So sieht unsere Vision aus und da investieren wir gerade auch ganz, ganz massiv rein, im Sinne von Intellectual Property, aber auch auf der Technologieseite.
Ja, Genau, so das heißt einfach. also, ihr geht eigentlich weiter und aggregiert alle Kundendaten im weitesten Sinne und externe Daten, um daraus eine personalisierte Customer Journey Ansprache zu haben, die halt über das eine Image sozusagen hinausgeht, sondern wirklich die Leute möglichst eins zu eins mit ihren Bedürfnissen und Themen abholt.
Wir machen es heute schon im Pricing. Also Allianz ist dafür bekannt, dass wir technologisch sehr weit sind. Das insbesondere, was das ganze Thema Pricing angeht. Das heißt, wir haben ein sehr, 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 sehr klares Pricing, weil auch jeder individuell ist, also in sowohl im Verfahrverhalten, wenn wir jetzt bei Kfz-Versicherung in dem Fall zum Beispiel sprechen, hast du so viele individuelle Komponenten, aus denen du einen sehr individuellen Preis gestalten kannst. Und da setzen wir heute auch schon die Technologie entsprechend ein. Und der nächste Schritt ist jetzt quasi vom Pricing das komplett ins Marketing, also eine Kommunikation zu übertragen, so eine Akquise, also eine Bestandskundenkommunikation. Und da hast du halt einen riesen Hebel, ja, sowohl im Wachstum im Sinne von Skalierung, aber eben auch in Effizienz. Und so sehe ich das Thema für die Zukunft.
Könnt ihr heute schon ablesen, dass es bestimmte Auswirkungen auf den Return of Investment gibt, den ihr durch halt den Einsatz von Technologie erzielen könnt?
Ja, also in der Bestandskundenansprache durch KI-generierte Kampagnen oder KI-unterstützte Kampagnen, so muss man sagen, sehen wir natürlich deutlich höhere Performance-Werte. Also fängt bei der Open Rate an, bei der Click-Through-Rate und bei der sozusagen bei der Action Rate siehst du sofort. Wir können mittlerweile ein hochautomatisiertes Kundenbestandskommunikation machen. Also mal ein konkretes Beispiel: Niederlande, Südniederlande war vor 3 Tagen Hagelwarnung. Unsere Marketing Cloud schickt genau für dieses Segment, wo wir Kfz-Kunden haben, eine Nachricht raus per SMS oder E-Mail und sagt dazu: am besten stellst du dein Auto unter, weil es wird Hagel, wird wahrscheinlich Hagel kommen. Also das ist schon so Claim Prevention heißt es bei uns, ist eine proaktive Kommunikation von uns, was man eigentlich vom Versicherer eigentlich erwartet, um Schaden zu vermeiden, hat 2 positive Effekte. Die Kunden fühlen sich, wir können sie A ansprechen, B, sie fühlen sich gut aufgehoben und C, wir sparen uns extrem viel Geld, dadurch, dass wir eben deutlich geringere Schäden haben und können es dann wieder, und das ist ja unser Ansatz, wir machen das ganze Effizienzthema, um den Preis im Preiswettbewerb mitspielen zu können, wir das wieder reinvestieren in unsere Produkte, in unsere Pricing. Und so schließt sich dann sozusagen auch unser Geschäftsmodell die Schraube. Maximale Effizienz, insbesondere auch durch Technologie und Skalierung, die dazu führt, das günstigste Produkt im Markt zu bekommen.
Ja. Wie ist das aus deiner Perspektive? Es gibt ja viele Diskussionen, die über das Thema ganze IT-Infrastruktur wird immer komplexer, auch die Marketingwelt wird immer komplexer. Verkompliziert es die Sachen noch oder schafft man nicht eigentlich wieder eine gewisse Klarheit rein und den Kopf auch ein bisschen frei, um sich um andere Themen zu kümmern als wieder?
Wir haben das Glück der späten Geburt sozusagen, ne? Also dadurch, dass wir, ich bin nicht spät geboren, ich bin schon ein bisschen älter, aber egal, dass wir eben eine sehr, sehr neue, sehr moderne IT-Architektur bei uns bei der Direkt selbst haben. So, das macht viele Dinge extrem einfach. Plus, ne, damit einhergeht, dass wir eine zentrale Kundendatenbasis haben. Ne, nicht so wie bei meinem Vorgänger Unternehmen wie bei der Telekom, dass du 30 bestandshaltende, datenhaltende Systeme hast, die du irgendwie zusammenbringen musst im Data Lake, und dann keiner mehr weiß, wie es funktioniert. Das haben wir halt zum Glück nicht so. Das heißt, dadurch habe ich natürlich massiv den Kopf frei nach vorne. Was kann ich denn dann damit eigentlich heute schon mit den gegebenen Tools und Technologien eigentlich anfangen? Und da sind wir halt jetzt gerade hochaktiv in dem Markt, weil wir viel Grundarbeit geschaffen haben und sozusagen jetzt alle Hausaufgaben gemacht haben, uns genau jetzt für die, sagen wir, die Veredelung und die Anwendung so zu kümmern. Haben wir viele Testballons laufen. Die meisten sind wirklich positiv. Also wann immer wir es sozusagen anfassen, ist es besser als erwartet, ist fast schon ein bisschen scary. Aber ja, man wird sehen, was die Zukunft bringt, ja.
Ja. Trotz alledem, also auch wenn ihr jetzt, wie ich verstanden habe, so ein bisschen mehr auf der grünen Wiese anfangen konntet oder Dinge anstoßen konntet, tun sich manche wirklich noch schwer, das wirklich zu implementieren, auch aus einer strategischen Perspektive zu verankern und in die Organisation zu treiben und auch wirklich umzusetzen. Was sind deine Erfolgskriterien oder dein Erfolgsrezept, sowas wirklich umzusetzen, die Organisation dahingehend zu transformieren, Menschen, aber auch Technologie wirklich nach vorne zu treiben?
Also aus meiner Erfahrung, ich habe so ein bisschen auch eine Großkonzernerfahrung, weil ich habe schon ein paar Jahre bei der Deutschen Telekom und habe der digitale Transformation verantworten dürfen. Am Ende des Tages ist einer der entscheidenden Hebel, der das ganze Team empowert, immer top-down. Also wenn der mit den meisten Schulterklappen ganz oben etwas unbedingt haben möchte, weil er daran glaubt, dann wird das meistens durch die gesamte Organisation auch getragen, gestützt und geliefert. Das ist am Ende des Tages der ganz einfache Trick. Der zweite, was der mit einmal hergehen muss, er sollte dann auch seine gesamte Mannschaft darauf erzielen. Und damit stellt er auch sicher, dass die Delivery sozusagen dann auch der Kernenabler, und ich meine da sowohl Business als auch IT, mit einhergeht. Das sind, sagen wir, die Prerequisite, würden wir sagen. Und dann muss man eigentlich nur noch lernen, wie man es hinbekommt. Ja, und bei dem Wie kann man sich entweder helfen lassen, wenn man selbst nicht so gut Transformationsprogramme selber durchgemacht hat. Dann macht man sie entweder selber oder man muss sich halt im Zweifel dann irgendwie von den beliebten Unternehmensberatungen helfen lassen. Da macht es dann aber Sinn. Ja, gut. Aber am Ende des Tages, wenn der große Boss nicht möchte, dann tut man sich sehr schwer und dauert lang, bis so eine Transformation eine Durchdringung erlebt. Ne? Das nicht heißt, dass es nicht anders funktioniert, aber das ist so der schnellste Weg. Ne? Und haben wir bei agiler Transformation gesehen, bei jedwilliger Transformation gesehen, je größer das Unternehmen, desto höher musst du es eigentlich ansiedeln, damit du es später wirklich geliefert bekommst. Also eine Art und Weise, dass es nicht nur auf PowerPoint geliefert ist, sondern in Realität mit dem Impact.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja. Thomas nickt zwischendurch immer schon. Thomas, ich greife jetzt mal unterschiedliche Punkte auf. Auf der einen Seite haben wir ganz am Anfang mit Burkhard schon darüber gesprochen. Qualität ist ein Riesenthema. Du kennst die Automobilindustrie, die ja oftmals an regionale gesetzliche Richtlinien gebunden ist, aber auch einen höchsten Qualitätsanspruch hat, gerade wenn es darum geht, Visuals zu produzieren. Aus deiner Perspektive, in welchem Stadium befindet sich die Automobilindustrie in Bezug auf den Einsatz von generativen KI-Modellen und wo siehst du in der Branche die größten Anwendungsbereiche?
Naja, ich habe ja gerade eingangs schon gesagt, wo die Herausforderung liegt, nämlich dahingehend das Produkt optimal abzubilden. Und ich gebe mal einfach mal ein Beispiel. So ein Auto ist halt mega komplex, weil es eben nicht das eine Modell gibt. Ne? Es gibt eine Baureihe, diese Baureihe hat x Varianten. Also es gibt teilweise Modellvarianten, die 32.000 verschiedene Optionen haben, wenn man das alles mit reinnimmt. Ne? Und das muss man natürlich visuell auch darstellen können. Wir brauchen jetzt nicht alle Varianten, aber am Ende des Tages gibt es eben auch, gerade wenn man jetzt mit der globalen Brille drauf schaut, eine extrem hohe Komplexität, die dargestellt werden muss. Und dann ist es natürlich so, dass die Komplexität nicht nur durch die Vielfalt kommt, sondern natürlich auch durch die ganzen technischen und gesetzlichen Vorgegebenheiten, die da sein müssen. Also wir können nicht einfach sagen, ah, wir bilden das irgendwie ab, sondern wir müssen es halt genauso abbilden, wie es auch in der Realität ist, weil es eben Legal Requirements gibt, weil es eben auch technische Vorgaben gibt, wie etwas auszusehen hat. Also da haben wir auch ganz viele Vorgaben, die berücksichtigt werden müssen. Und dahingehend muss eben auch die Qualitätssicherung stimmen und im Clearance-Prozess muss das mit berücksichtigt sein. Unserer Erfahrung nach sind wir also bei der Gen AI, bei den diversen Tools noch nicht da, wo wir wirklich hinwollen. Wir nutzen die Tools, die es derzeit am Markt gibt und das sind ja auch weit über 1.000, die in dem, ich sag mal, kreativen Bereich zum Einsatz kommen können. Ist ja nicht alles nur textbasiert oder bildbasiert oder in der Kombination, sondern gibt es ja eine Reihe von ganz vielen spannenden Tools, die zum Einsatz kommen können. Die werden halt immer wieder geprüft. Und das ist das Gute, dass wir eben innerhalb des WPP-Networks auch all diese prüfen und gucken, was kann man machen. Und die Guten kommen dann ins Töpfchen, aus denen wir dann auch für unsere Kunden dann daraus schöpfen können. Und jetzt nochmal explizit auf die Autoindustrie Das habe ich ja gerade schon gesagt, die örtliche, die zeitliche Flexibilität ist unglaublich wichtig, aber auch die Flexibilität der Assets zum Einsatz kommen, ne? Weil ein polnischer Markt hat halt eine andere Anforderung als jetzt der deutsche Markt und kleine Märkte, die vielleicht nur ein Marketing-Team von einer Person haben, ne? Die brauchen ja auch Möglichkeiten, ihre Produkte im Markt zu bewerben. Also auch da gibt es sehr viele Use Cases, die einfach die Effizienz steigern, aber vor allem die Geschwindigkeit steigern können. Und das sind die Chancen, die es eben zu prüfen gilt und auch zum Einsatz kommen.
Ja. Jetzt hast du schon ein bisschen die Chancen und die Möglichkeiten eigentlich auf Unternehmensseite aufgezeigt. Siehst du auch Wertschöpfung, die für den Endkonsumenten durch den Einsatz von GenAI in der Automobilbranche entsteht?
Absolut. Gerade letzte Woche hat Mercedes veröffentlicht, dass sie eben mit ChatGPT zusammen in der MBUX, wie das so schön heißt, integriert haben. Also das heißt, am Ende des Tages sitzt du im Auto und fragst dein Infotainment-Programm, also ne, in dem Fall jetzt Hello Mercedes, darf ich hier parken? Und dann sagt die AI, ja, darfst du oder darfst du nicht? So, es gibt jede Menge von Use Cases, die genau dahingehend, also auch für den Endverbraucher eine enorme Erleichterung im Alltag bringen können. Ne? Ich will jetzt gar nicht von Komfort sprechen, sondern es ist einfach eine Erleichterung von, ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Und die bisherigen Infotainment-Systeme, so wie wir sie kennen, die werden halt um den Aspekt künstliche Intelligenz ergänzt, erweitert und machen das Leben noch einfacher. Ne? Und
Bin ich sehr froh, dass du das ansprichst. Und sollte jemand von Mercedes oder jemand einem anderen Automobilhersteller dabei sein, ich fände es super. Ich habe vor einem halben Jahr einen Mercedes EQV erworben und ich vergesse regelmäßig, wie groß das Teil eigentlich ist und würde mich total freuen, wenn Hallo Mercedes mir beantworten kann, wie groß das Ding ist und ich nicht meine Beifahrerin oder meinen Beifahrer jedes Mal nach der Bedienungsanleitung aufschrecken muss. Und gibt sicherlich noch ganz viele andere Anwendungsbereiche, in denen das Album das Leben wirklich einfacher machen würde.
Ja.
Ja. Wo siehst du denn für jemanden, also du bist sehr, sehr mit Konzernen unterwegs, was ich verstehe, aber ich kriege das gerade so aus dem Mittelstand mit, dass doch viele sagen, wie kann ich mich dem Thema eigentlich nähern, was mache ich? Was sind deine drei Tipps, die du jemandem mit auf den Weg geben würdest, sich dem Thema zu nähern, Dinge auszuprobieren und wirklich auch Use Cases zu schaffen, die am Ende zur Weiterentwicklung des Produktes, des Geschäftsmodells, des Service Offerings oder halt auch der Marketingaktivitäten schön.
Also ich könnte jetzt ganz einfach sagen, machen, 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 dann hätten wir die drei. Aber ernsthaft, also einfach die Scheu verlieren, nicht an der Komplexität oder an denken, oh, das ist mir viel zu schwierig, einfach ausprobieren. Also das beste Beispiel, was ich geben kann, ich war neulich auf einem Kindergeburtstag, da wurde mittels GenAI ein Song entwickelt und wir reden hier über 7-8-Jährige, ja, und das war für die das Größte, dass hinterher ein eigener Song entstanden ist. Und wie so 7-8-Jährige mit quasi wirklich mit solchen großen Augen sowas fabrizieren können. Genauso kann jeder von uns, egal ob Mittelständler, Großkonzern, was auch immer, einfach ausprobieren. Es gibt so viele Tools, die sehr einfach und auch kostenlos zur Verfügung stehen. Probieren, ausprobieren, sich austesten, da keine Scheu haben, vielleicht auch so mit einem Kinderherz da rangehen, ne, und nicht mit dem Erwachsenenkopf denken und sagen so, oh nee, das ist so, ne, einfach kindisch rangehen, spielerisch gucken. Man kann heute nicht viel falsch machen, ne, man kann nur lernen und genau darum geht es. Also am Ende des Tages geht es bei GenAI auch nicht um die Tools, sondern es geht darum, dass das Mindset open-minded ist und dass es zukunftsorientiert ist. Und das ist das A und O.
Finde ich super und Für mich fühlt sich das immer so an, ich habe es Burkhard in unserem Kennenlernen schon gesagt, dass wir an so einem Punkt sind, wie als das erste iPhone rauskam. Und das hat komplett die Welt der Telefone verändert. Und eigentlich ehemalige große Player, sei es BlackBerry, Nokia oder auch andere, haben eigentlich komplett verschlafen, sich zu verändern. Wie ist eure Perspektive, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken? Wie seht ihr die Entwicklung eurer Branche im Einsatz mit GenAI, Chancen, Risiko? Wo stehen wir in den nächsten 5 Jahren? Burkhard, magst du anfangen?
Ja, gerne. Also erstmal zu deiner Frage davor. Was ich gemerkt habe, ist, man kann das eigentlich in 2 Kategorien gut runterbrechen, dass du Dinge, die man bisher gemacht hat, effizienter umsetzen kann durch KI. Also das ist erstmal so ein Feld, in dem man super gucken kann. Und was gibt es so an neuen Dingen, die du erst durch KI neu erschaffen kannst? So Nils ist halt wahrscheinlich sehr stark ein digitales Produkt. Braucht man überhaupt noch die komplexen Formulare und Userflows? Ist in Zukunft eigentlich, dass die generative KI wie die perfekte Beratung dir alles vorausfüllt und dir eigentlich nur noch Optionen gibt, aber die ganzen Flows, die wir früher gebaut haben, die passieren im Hintergrund und die musst du als User gar nicht mehr so richtig sehen. Also das ist für mich auch so ein bisschen die Antwort, was passiert mit der Branche. Also ich hatte jetzt das Glück, auf vielen globalen Konferenzen zu sein und habe das ganz viel CMOs gefragt, so, wofür wollt ihr in Zukunft eigentlich noch eure Agentur buchen? Was sourced ihr in und was sind die Sachen, die ihr niemals insourcen würdet? Und tatsächlich überall war die Antwort, das Einzige, was wir nicht insourcen werden, ist die Idee, die kreative Idee. Und alles andere holen wir uns, wenn es geht, rein. Und das finde ich selber total wertvoll, wenn man sich dem Extrem einmal bewusst macht, weil dann kann man sich auch fokussieren. Also ich glaube, die Kreativbranche, das, was ich heute mache, hat nichts mit dem zu tun, was ich mal studiert habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Glück, wenn man immer im Digitalen unterwegs war, da ist man sowieso immer in einem Flow. Ich habe jahrelang Apps gebaut und heute fragt kaum ein Kunde noch danach, weil das die meisten Unternehmen geinsourced haben, weil ich zu gucken, was ist die nächsten 2 Jahre relevant? Was ist so nah dran, dass die Unternehmen es noch nicht selbst aufgebaut haben, wo man es vielleicht auch noch nicht 100% weiß, ist das jetzt so das nächste große Ding? Ich glaube, das ist wichtig für die Dienstleistungsbranche, Agenturbranche, dort Expertise immer zu haben, beraten zu können, auch Kompetenzen zu haben, um dort Unternehmen so als Kickstarter zu helfen und dann wirklich die Idee, das wirklich zu beherrschen. Ich komme jetzt mal ganz stark aus der Marke, aber das ist auch einfach ein Skill, der zumindest das KI, wie sie heute funktioniert, den kann sie nicht ersetzen. Die KI setzt das um, was du ihr sagst und hinterfragt das nicht. Das ist ja auch so schön. Sie tut einfach genau das, was du ihr sagst, ohne Widerworte. Aber sie challenge dich nicht und wird dir auch nicht beantworten können, ob das jetzt gerade etwas ist, was die Gesellschaft bewegt, wenn du auf Spot A oder Spot B sitzt. Du kannst natürlich optimieren, aber du gehst dadurch jetzt keine krasse Innovation im Storytelling oder in der Innovation zumindest statt jetzt bekommen. Ich lasse dich aber gerne vom Gegenteil überzeugen. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal den Stab an Nils weiter.
Darf ich ganz kurz, Nils, bevor du antwortest, ermöglicht der Ansatz von KI oder GenAI eher die Qualitätsverbesserung oder Effizienzgewinn?
Beides. Also ich lebe jetzt natürlich total in einer Blase in so einer Designagentur, wo alles immer nice, nice sein soll. Das ist ja nur ein Bruchteil der Brands, wo das überhaupt relevant ist. Also ich war auch vor einem dreiviertel Kongress, wo ein oranger Baumarkt am Start war, die meinten, wenn wir können, automatisieren wir alles, ob der Zaun, den wir jetzt gerade in unserer App haben, ob der 100% richtig ist, scheißegal, wenn es nichts kostet und trotzdem genauso gut konvertiert, fein, brauchen wir nicht. Insofern, ich glaube, da darf man jetzt nicht zu verliebt dran gehen. Alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden, Punkt. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich immer den Punkt, es gibt eine Handvoll Marken, die sich differenzieren wollen, wo du über eine Qualitätskommunikation redest. Und man muss sich überlegen, wie differenziere ich mich? Und das hat auch immer viel mit Zeitgeist zu tun. Also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Made by Humans das der nächste Luxus wird für Marken, das ganz bewusst zu machen. Das ist dann nicht der Massenmarkt, aber auch das wird wiederum ein Feld sein, womit man sich auseinandersetzen muss. Insofern glaube ich, Agenturen sind einfach gut darin beraten, die nächsten 12 bis 24 Monate im Blick zu haben, sich da aufzustellen aber sicher wird das einen massiven Einfluss haben, was jetzt, sagen wir, alles, was so Produktionsarbeit ist. Also das wird man einfach sehr gut automatisieren können.
Also gut, ich glaube, ich würde da nochmal kurz einhaken, weil ich glaube, gerade für die Kreativbranche, aber das gilt auch für alle anderen Unternehmen, die Produktivität, die kann gesteigert werden, Prozesse können gesteigert werden. Also es gibt unterschiedliche Studien vom MIT oder von Harvard, die jetzt ja schon quasi eine Steigerung der Produktivität durch Gen AI im Bereich von 60-70% sehen. Ne? Und da geht es nicht nur um die Zeitersparnis, sondern eben auch um die Flexibilität, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Was aber auch alle sagen ist, es braucht einen entsprechenden Mindset. Also auch da gibt es immer noch viel zu viele Vorbehalte und teilweise auch viel zu wenig Schulungen. Ne? Also lediglich 53% der Menschen sind überhaupt bereit, mit KI in ihrer Arbeit umzugehen. Für mich ist das viel zu wenig. Ne? Also da sollten der Anteil muss gesteigert werden. Und ich habe eine Studie gelesen, nur 25% der Unternehmen planen überhaupt in diesem Jahr Schulungen zum Thema KI anzubieten. Das finde ich halt viel zu wenig, vor allem wenn man sich mal anguckt, im Vergleich ist der Einsatz von KI in den vergangenen 6 Monaten, er hat sich verdoppelt. Ne? Und 75% der Wissensarbeiter nutzen das schon weltweit. Also wir haben im Prinzip jetzt ein gutes Momentum, was man eben nutzen kann und auch sollte. Und da einfach mit dem Mindset hinzugehen, ja, wir probieren es. Wir können nur gewinnen.
Ich kann da am Ende drauf aufbauen. Am Ende des Tages, und da spreche ich jetzt für die Allianz, also was wir tun, hat am Ende des Tages was mit Vertrauen zu tun. Bei der Versicherung ist gleichzusetzen mit Vertrauen. Punkt. Das heißt, meine Prognose für die nächsten 2-3 Jahre aus der Versicherungsindustrie rausgesehen, dass wir KI als Coach, als jemand, der einen begleitet, einen, der unterstützt, einsetzen werden. Das heißt, unsere Agenten, unser Makler, unser Broker etc. werden weiterhin ihre Produkte unseren Kunden bestmöglichst anbieten, aber eben mit der Unterstützung von KI. Und das wird vielleicht sogar noch deutlich länger gehen, wahrscheinlich jetzt diese 2-3 Jahre. So, dann bin ich der Direktvertreter, wir sind da ein bisschen in Anführungszeichen radikaler. Wir gehen auch diesen Schritt, um eben das Vertrauen in die Anwendung und die Verwendung von KI zu schaffen. Intern, aber auch extern. Also wir sagen können, ja, wir benutzen Tools, um es weiter zu optimieren. Und so schaffe ich auch eine Akzeptanz gegenüber unseren Kunden, dass wir mehr und mehr Technologie eigentlich einsetzen in dem, was wir tun. So, das ist ja, glaube ich, die nächste Generation, wobei ich von Generation vielleicht eher von 3 Jahren oder vielleicht 5 Jahren in unserem Fall spreche. Und dann kommt, glaube ich, der natürliche nächste Schritt, dass viele der repetitiven Dinge, die wir tun, dann komplett sozusagen von der Maschine bewerkstelligt werden. Was ich heute eigentlich schon könnte, ich mache ein Beispiel, mache es mal ein bisschen plakativ. Der Check24 ist ein geliebter Partner von uns, meine ich auch so, ist ein guter Partner, aber es ist ja auch eine Suchmaschine. Also wenn ich Check24, muss ich trotzdem noch irgendwas, ich sehe einen Preis, dann habe ich verschiedene Sortierungsmöglichkeiten, muss ich mir trotzdem noch intensiv damit auseinandersetzen. So würde ich eine KI dafür einsetzen auf diese Daten, würde ich so wie heute über Gen AI eigentlich schon ein Ergebnis bekommen. Das heißt, ich gebe die Kriterien ein und sage dann, und das hat aber dann wieder was mit Vertrauen zu tun, ich bekomme genau das eine richtige Produkt von diesem einen Anbieter, der zu mir passt. Und ich glaube, das ist dann die nächste folgende Generation, dass wir hinkommen, dass so viel Vertrauen geschaffen wurde, dass die Akzeptanz zur eine rein technologiebasierten Information etc. akzeptiert wird. So sehe ich die Zukunft.
Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde es gut, dass du auch nochmal die, ich sage jetzt mal, innere Perspektive ein bisschen beleuchtest. Und das ist auch was mich nochmal interessieren würde. Habt ihr heute auch schon oder nutzt ihr generative KI, die nach innen in die Organisation wirkt und halt die Zusammenarbeit oder andere Bereiche der täglichen Arbeit maßgeblich verändert hat? Welche?
Maßgeblich vielleicht nicht, aber ich meine, ganz einfach fängt es ja bei Spreadsheets an, ne? Ja, wir haben halt Tools, um unsere Excel-Daten noch besser, mit denen wir immer noch teilweise arbeiten, viel einfacher zu machen. Wir benutzen jetzt Tools für die interne Kommunikation, um eben sozusagen interne Assets in unserem Style-Guide sozusagen zu generieren. Wir haben sehr viel auf der Technologieseite, wir haben Trend-Scouting relativ im Einsatz. Also wir haben aber keinen Masterplan gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir haben an verschiedenen Stellen verschiedenste Initiativen, die sich jetzt langsam so in Reifegrad entwickelt haben, dass sich daraus ein Gesamtbild jetzt ergeben hat. Und aus diesem Gesamtbild ist wie ein Puzzle, wo du an verschiedenen Stellen anfängst und dann eigentlich relativ dann nach einer gewissen Zeit klar wird, okay, das Bild sieht so aus, sind Pferde drauf oder Waschbären, whatever you call it. Dieses Bild haben wir mittlerweile. Es sind noch nicht alle Puzzleteile drin, sondern eher so der Rahmen und in der Mitte so ein paar. Wir wissen jetzt, wie das Bild aussieht und wir wissen jetzt, wie wir die Steine, die da draußen liegen, dort reinsortieren werden, müssen sie aber teilweise noch suchen, bisschen drehen und dann einsetzen. Also das Puzzlebild ist eigentlich das, was unsere Situation bereits am besten beschreibt. Wir sind schon fortgeschritten, wir wissen, wie das Bild aussieht, aber die anderen 2000 Teile, die wir da jetzt in unser 5000er Puzzle noch reinpuzzeln dürfen, die müssen wir halt noch richtig sozusagen dort einfügen. Dauert eine Zeit lang, aber du wirst ja, je länger du es machst, desto besser wirst du ja auch. Von daher ist, glaube ich, die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Adaptionsgeschwindigkeit sehr schnell.
Ja, wie weit verändert sich die Rolle als Leader, die du oder auch Thomas und Burkhard einnehmt innerhalb der Organisation? Also geht es mehr um Enabling auf einmal oder kommen Freiräume bei Menschen vielleicht anders zu führen oder wie irgendwo hin zu begleiten? Merkt ihr das?
Also für mich ist KI-Transformation kein Marathon, ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, also wir als Leader sind eigentlich dazu aufgerufen, vor allem Change Management einzuleiten. Also das, was ich ja schon ein bisschen angedeutet habe, vor allem eine Verhaltensänderung einzuführen und die andere Gewohnheiten im Alltag zu implementieren. Und da muss man, glaube ich, einfach mit offenem Verstand rangehen, wirklich offen sein, die Veränderungen umarmen, ja, und einfach schauen, wie kann ich es am besten im Unternehmen einsetzen, wie kann ich mit kontinuierlichem Engagement und Bereitschaft eben die bestehenden Prozesse überdenken und dann auch anpassen. Ich glaube, so würde ich es beschreiben. Also, dass es eher eine transformative Aufgabe ist, als jetzt wirklich eine revolutionäre.
Ja, total. Also ich erlebe es auch so und ich kann mal rein statistisch wollen einfach oder mögen die wenigsten Menschen Veränderungen. Das heißt, wir müssen natürlich die fördern, die Bock darauf haben. Also da finde ich, darf man nicht so konzernisch rangehen und dann sagen so, nein, das muss jetzt erstmal geprüft werden. Das ist auch natürlich wichtig, aber dieses Explorieren, Spielen, Ausprobieren, dafür muss es Räume geben, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, um die Innovation zu finden. Und die Menschen, die Angst vor Veränderungen haben, da brauchst du wirklich gute Formate, die da heranzuführen, dass sie ihre Arbeit effizienter machen können. Und also ich muss sagen, vor einem Jahr habe ich das mehr gespürt als jetzt. Das ist vielleicht meine persönliche Wahrnehmung, aber vor einem Jahr war es, habe ich schon bei vielen Leuten, die eher so ein bisschen zurückhaltender sind, richtig Angst gespürt vor der Veränderung. Und also Angst und Skepsis vor der Technologie, teilweise auch so ein bisschen wie soll man sagen, so Schadenfreude. Also die ersten Kunden haben vor einem Jahr schon gesagt, so, haha, euch brauchen wir bald nicht mehr. Da war ich froh, dass die Technik so offen ist, dass sie es auch alle mal selber ausprobieren konnten und dann gemerkt haben, dass man doch ein bisschen Skill braucht, um gute Bilder aus Midjourney zu bekommen und dass das nicht alles so easy funktioniert. Aber long story short, wir müssen einfach die Menschen da drin begleiten und da auch wirklich die Wege zeigen, wo kannst du KI sinnvoll einsetzen. Und am Ende wird es dann aber auch die harten Entscheidungen geben, dass es dann Jobs oder Aufgaben gibt, die man zukünftig eben von der Maschine machen lassen kann und wo man eben nicht mehr dann Menschen für braucht. Das gehört natürlich auch dazu. Und ein verantwortungsbewusstes Unternehmen oder verantwortungsvoller Leadership heißt dann natürlich auch, die Leute umzuschulen.
Ich würde es genauso sagen, muss man differenzierter betrachten. Ich glaube, wir hier in der Runde haben, glaube ich, das Glück, dass wir im Marketing und wahrscheinlich sehr viel digital unterwegs sind. Das heißt, da treffen wir meistens auch doch durchaus interessierte, begeisterungsfähige Menschen. Da fällt es dann wahrscheinlich deutlich, deutlich einfacher, wenn ich dann meine Kollegen oder in der Vergangenheit angucke, wenn du im Service sozusagen unterwegs bist und der Chatbot sozusagen den Job macht, dann hast du mal eine andere Führungsaufgabe auf so ein Thema. Deswegen finde ich es immer trotzdem wirklich gut, möglichst weit oben anzusiedeln, um die Botschaft zu senden. Warum machen wir das? Was hat das für Konsequenzen? Und wie begleiten wir die Menschen dabei? Nicht nur die sowieso schon begeistert sind, die sowieso schon davon überzeugt hat, die muss ich ja gar nicht mehr eigentlich bespaßen, sondern hier genau das Gegenteil. Ich muss diejenigen, die skeptisch sind, dazu bringen, eine Begeisterung dafür aufzubauen oder zumindest mal Akzeptanzen und Begeisterung, um die restlichen, die es nämlich gar nicht wollen, in Anführungszeichen davon zu überzeugen, dass es doch gar nicht so schlimm ist. Und das ist am Ende das, glaube ich, die Aufgabe zu identifizieren, welche Gruppe an Menschen habe ich denn eigentlich vor mir und wo muss ich die sozusagen eigentlich begleiten in der Veränderung. Und ich glaube, das ist noch mal ein bisschen defiziler zukünftig im Leadership, als es vielleicht heute war, weil die Veränderungen halt einfach noch schneller sind, als sie bisher waren. Ne? Also iPhone hat schon viel verändert, Computer etc. Das waren aber für uns gefühlt jetzt eigentlich schon langsame Veränderungen. Aber es wird halt noch viel, viel, viel schneller. Ne? Also wir kriegen das jetzt alle auf Speed. Und das bedeutet, wir müssen halt auch noch ein bisschen schneller werden im Kopf.
Ja, kann ich nur beipflichten. Wir nähern uns ganz langsam dem Ende der Stunde. Von daher immer den Appell an alle Zuhörenden. Teilt gerne eure Fragen in dem Chat. Ich möchte die Gelegenheit nochmal nutzen, ein Zitat aufzugreifen von Joanna Maczewska, was die letzten Wochen doch zumindest in meinem Feed immer wieder auftauchte, die gesagt hat, I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing, not for AI to do my art and writing so that I can do my laundry and dishes. Es ist nicht als Appell an die Roboterindustrie gewesen, mehr Haushaltsroboter zu produzieren, sondern tatsächlich als Gedankenanstoß, AI in eine Richtung weiterzuentwickeln, dass wir die Dinge wegbekommen, die uns vielleicht nicht so erfüllen und Spaß machen und mehr Zeit für die Dinge zu haben, die uns Menschen am Ende ausmachen und die uns erfüllen. Und damit würde ich eigentlich ganz gerne ja eure Runde, außer es kommen noch Fragen, abschließen und würde von euch gerne einmal hören, was sind eure Wünsche an die AI und was möchtet ihr mit der hoffentlich dadurch neu gewonnenen Zeit gern machen? Ich gehe mal von links nach rechts. Thomas, du bist bei mir der Erste im Bilde. Von daher, was sind deine Wünsche und was möchtest du mit der Zeit angehen?
Also mein größter Wunsch ist tatsächlich, das Thema so niederschwellig wie möglich zu halten. Also ich würde mich freuen, wenn möglichst wenig Menschen Angst vor dieser technischen oder technologischen Entwicklung haben und das mit Kinder Augen einfach umarmen und sagen so, ja, ich probiere das aus, wir gehen unseren Weg. Ich werde oft gefragt, was ich zur Elektromobilität halte und ob es nicht besser wäre, auf Brennstoffzelle zu gehen. Und dann sage ich immer so, Leute, warum diskutieren wir die Brennstoffzelle? Wir haben ja Elektromobilität noch gar nicht implementiert. Also was ich damit sagen will, ist, Elektromobilität ist am Markt gesetzt und KI wird auch nicht wegzudiskutieren sein. Wir werden uns alle damit beschäftigen müssen. Und je früher wir das tun, desto besser und vorteilhafter für einen selber, aber auch für das Unternehmen, das man arbeitet. Also ich wünsche mir mehr Mut und mehr Kinderspielereien, damit wir einfach loslegen und da nicht vor der Technologie Angst haben.
Vielen Dank. Nils.
Ich hatte eine Frage so verstanden, was ich mir von der KI wünschen würde. Und wenn du die Frage genau so gemeint hast, dann wünsche ich mir von der KI, dass ich beeilen soll, dass ich möglichst schnell Zeit reisen kann.
Wow. Finde ich super. Burkhard.
Mich interessiert jetzt noch vor oder zurück?
Bei der nächsten Roundtable.
Kiefringer, sehr gut. Wie kann ich das mal drauf antworten? Für mich ist eigentlich so der rote Faden bei allem, was ich beruflich mache, Simplicity reinzubringen für die Kunden, aber auch die Ergebnisse, die dann entstehen, dass die einfach super simpel sind. Deswegen finde ich, KI ist einfach ein totaler Segen. Ich sehe im Moment noch nicht, dass ich dadurch mehr Freizeit gewinne, Also ich hoffe, da komme ich irgendwann mal hin, aber im Moment sind es einfach mehr Baustellen, die aufgegangen sind, um neue Dinge umzusetzen. Dann vielleicht löst sich das irgendwann mal. Ich sehe es aber auch noch nicht.
Vielleicht kann die ja helfen, indem man so nicht nur Zeit reisen kann, sondern vielleicht auch schneller von A nach B kommt. Das fände ich ganz cool. So dieses Beam me up, Scotty. Ne?
Ich bin schon, ihr seid alle auf einer Welle unterwegs. Vielen, vielen Dank. Mir hat super Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Einblicke in eure Unternehmen, das, was ihr tut. Und ja, ich freue mich auf die weitere spannenden Diskussionen und die zukünftige Entwicklung, die, und da bin ich mir ganz sicher, wir alle miteinander beobachten werden, aber auch mitgestalten werden. Und ich glaube, das ist nochmal so mein Appell, auch anknüpfend an die Diskussionen. Lass es uns angehen und lass es uns probieren zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten, wie können wir es beeinflussen und im positiven Sinne entwickeln.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juni 2024. Es diskutierten Oliver Brückmann, Managing Director bei Ocean Ventures, Nils Stamm, Chief Marketing und Sales Officer bei Allianz Direkt, Burkhard Müller, Chief Digital Officer bei Metabor und Thomas Caetano, Managing Partner bei VML. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.